Auferstandener Herr, danke, dass du in unserer Mitte bist, dass du uns segnen willst, aber auch zu uns reden. Hilf, dass wir verstehen, was du uns zu sagen hast, und segne an uns dein Wort. Der Predigttext für diesen Gottesdienst steht in Offenbarung 2, die Verse 8 bis 10 bzw. bis 11. Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe: Das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern sind die Versammlung des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet. Und ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tode. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Ich weiß nicht, ob das jemand als Trauspruch hat, wird manchmal gerne genommen, sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Eine Krone, warum gibt uns Gott eine Krone? Was bedeutet eine Krone? Also ich kriege auch eine Krone, aber vom Zahnarzt, das hat damit nichts zu tun. Eine Krone ist ein Symbol der Macht. Ein König setzt eine Krone auf. Heute haben die meisten Könige mehr eine repräsentative Bedeutung, so wie bei uns der Bundespräsident. Aber ursprünglich war der König der, der das Sagen hatte. Und er hatte die Krone auf als Zeichen der Macht. Die Krone unterscheidet jemanden von den kleinen Leuten, vom einfachen Volk. Wer die Krone trägt, der hat Einfluss und der weiß, ich bin jemand. Und zum Zweiten ist die Krone ein Zeichen der Freude. Man trägt eine Krone zu einem Fest. Man sagt ja auch, jemand freut sich wie ein kleiner König. Das heißt, er trägt die Krone der Freude. Und oftmals trägt die Braut eine Krone. Da weiß man nicht, ist das ein Zeichen der Macht, die sie von diesem Tag an bekommt, oder eben auch ein Zeichen der Freude über diesen wunderbaren Tag, von dem ja manche sagen, es ist der schönste des Lebens. Ich hoffe nicht, sondern dass danach auch noch gute Tage folgen. Die Krone, Jesus verspricht uns Anteil an seiner Macht und Anteil an seiner Freude, an der ewigen, himmlischen, göttlichen Freude und an seiner Macht, dass wir mit ihm Einfluss ausüben, dass wir mit ihm etwas bewirken können in der Welt und etwas sind. Wann gibt er uns die Krone? Wenn wir ihm die Treue halten. Sei getreu und zwar bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Treue ist etwas, was auf den ersten Blick in unserer Gesellschaft an Bedeutung verloren hat, aber auf den zweiten Blick zugenommen. Viele finden das völlig unvorstellbar, dass heute noch Partner sich treu sind. Eine Frau, die ich kenne, hat mal gesagt, Partner wechseln, die Kinder sind das, was bleiben. Das ist eine Einstellung, die viele haben, aus eigener bitterer Erfahrung oder weil sie einfach das überall so vorgelebt und gesagt bekommen. Ganz selbstverständlich, dass junge Leute viele Partner ausprobieren, mit vielen eine Beziehung bis hin ins Bett eingehen und trotzdem dann die Hoffnung haben oder die selbstverständliche Erwartung, sie werden irgendwann den Partner fürs Leben finden und mit dem dann eine Familie gründen, Kinder haben und in Treue bis ins hohe Alter und bis ans Grab zusammenleben. Treue wird trotzdem erhofft und erwartet, auch wenn sie anscheinend keiner praktizieren will. Die selbst Paare, die dadurch zusammengekommen sind, dass beide die Ehe gebrochen haben, erwarten dann in der neuen Beziehung, dass der andere ihnen treu ist. Und die Welt bricht zusammen, wenn das nicht der Fall ist. Also diese Diskrepanz in unserer Gesellschaft zwischen erwarteter Treue und gelebter Untreue, die ist offensichtlich. Und wie wichtig ist Treue, wie gut tut es zu wissen, ich kann mich auf meinen Partner verlassen. Ich kann mich vielleicht auch auf meinen Arbeitskollegen verlassen. Das muss ja nicht ewige Treue sein, aber dass er jetzt loyal ist und mit mir zusammenarbeitet und nicht hinter meinem Rücken gegen mich arbeitet. Und so ist es in vielen Bereichen des Lebens. Bei Freundschaften, wo überall nicht die lebenslange oder ewige Treue maßgeblich ist, aber dass man loyal ist und dass man zueinander hält und sich nicht hinter dem Rücken verrät. Treue ist gut, Treue ist wichtig. Wie gut ist es, wenn Kinder wissen, meine Eltern bleiben zusammen und die halten zusammen und nichts kann die trennen. Denn Kinder, das ahnen viele Erwachsene nicht, machen sich oft furchtbar große Sorgen um die Zukunft der Ehe ihrer Eltern und ob das halten wird oder ob plötzlich das Haus, in dem sie wohnen, über ihren Köpfen zusammenbricht. Treue ist wertvoll, ist wichtig und ist vielleicht heute noch viel bedeutender als früher, wo sie so angefochten ist. Hier geht es aber um die Treue zu Jesus. Auch Jesus erwartet von uns Treue und sagt, sei getreu und zwar bis in den Tod. Viele würden sagen, naja, warum denn nicht? Ich bin Christ oder ich habe mich so entschieden oder ich bin so erzogen und natürlich bleibe ich bei dem. Aber es gibt so viele Kräfte, die die Beziehung zu Jesus angreifen und die Treue ins Wanken bringen wollen. Die Offenbarung spricht als erstes von Bedrängnis. Bedrängnis, dass ich also wirklich Druck bekomme, dass mir Schwierigkeiten gemacht werden wegen meines Glaubens. Wir denken heute an die verfolgten Christen in vielen Ländern der Welt. An dem Anschlagbrett vor der Kirchentür ist der aktuelle Weltverfolgungsindex. Da sind die 50 oder 100, ich weiß gar nicht, wichtigsten Länder aufgeführt, in denen Christen wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Da gibt es ein genaues Punktesystem und da wird ermittelt. Seit Jahrzehnten auf Nummer 1 steht Nordkorea und dann folgt sofort die islamische Welt. Aber es sind auch andere Länder, kommunistische und buddhistische Länder, wo Christen verfolgt werden. Wo es oftmals darum um die eigene Existenz geht und manchmal um das nackte Leben. Wir erleben diese Art der Bedrängnis hier in Deutschland nicht. Aber wir erleben immerhin mehr als genug Spott. Spott, Verachtung, vielleicht sogar Mobbing für unseren Glauben. Und es ist verblüffend, wie viele Menschen es gibt, die nie irgendeine Beziehung zur Kirche und zu Gott hatten und richtig aggressiv auf das Thema Glauben reagieren. Man fragt sich, wo es herkommt. Spott. Ich bin ja aufgewachsen schon in der Schule, als jemand, der sich nicht abducken konnte. Die wussten alle, dass der Pfarrerssohn, der ist fromm und da hatte ich manchen Spott auszustehen, aber ich konnte der Sache nicht entkommen. Ich war bekannt. Aber ich habe mich selber beobachtet und das vergesse ich nie, obwohl es so eine kleine Szene war. Als Konfirmand oder als Jugendlicher bin ich Sonntag früh zum Gottesdienst gegangen und in den Parkanlagen saßen Jugendliche auf den Bänken rum. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich sie kannte oder ob es Fremde waren. Und ich habe völlig reflexartig das Gesangbuch auf die andere Seite genommen. Und mich selber, es hat niemand gesehen, aber ich selber habe mich dabei beobachtet und bin total erschrocken. Ich sage, bist du für ein feiger Hund? Nimmst du das Gesangbuch auf die andere Seite, damit du nicht irgendwelche Bemerkungen abbekommst. Bedrängnis in dieser Form, lächerlich im Vergleich zu dem, was verfolgte Christen erleben, aber ausreichend, um uns davon abzubringen, offen, frei und fröhlich zu unserem Glauben zu stehen. Und Bedrängnis erleben viele in der Familie. Wir haben immer wieder auch im Jahre 2020, 2021 in der Bundesrepublik die Situation, dass Jugendliche sich für den Glauben interessieren, aber von zu Hause sofort eine Barrikade vorgesetzt bekommen. Kommt nicht in Frage, kommt nicht in Betracht. Durch den Leuchtturm oder durch andere Erlebnisse, vielleicht gar nicht mit der Kirche, für die Frage nach Gott sensibilisiert, interessiert und würden gerne mehr darüber erfahren, würden Jesus kennenlernen wollen, aber in der Familie kommt ein klares Nein, bei uns nicht, kommt nicht in Betracht. Und dann stehen Jugendliche vor der Frage, ob sie heimlich gehen oder ob sie sich einfach fügen und die Sache mit Gott auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschieben. Bedrängnis. Das Zweite, was unsere Treue in Frage stellen will, ist Armut. Auch da sind wir wieder bei den verfolgten Christen in vielen Ländern, verliert ein Mensch, der Christ wird, sofort seine berufliche Existenz. Ein Selbstständiger, der einen Handel hat, mit dem niemand mehr handeln will, bei dem niemand mehr was kaufen will, ein Angestellter, der sofort entlassen wird, wenn bekannt wird, dass er Christ geworden ist, oder Menschen, die den überlebensnotwendigen Verbund ihrer Familie verlassen müssen, wenn sie sich zum Glauben an Jesus Christus bekennen. Und dann ist die Folge richtige, massive Armut. Oder viele Christen etwa in Kairo, für die gibt es keine anderen Berufe als Müll sammeln. Damit kann man leben, aber nicht besonders schön und auch nicht besonders komfortabel. Armut kann eine Folge des Glaubens sein. Aber dann gibt es auch manchmal das Gefühl einer geistlichen Armut. Wenn ein Christ in Sri Lanka vor seiner vergoldeten Buddha-Statue steht oder vor so einem überreich geschmückten Tempel, dann kann ihn schon das Gefühl beschleichen, wie arm ist unser Glaube eigentlich. Wir haben sowas alles nicht. Wir haben eine kleine Bretterbude, einen Hinterhof, in dem wir uns versammeln. Wie reich sind die Hindus oder die Buddhisten mit ihrem Glauben und wie arm ist es bei uns? Oder wenn Christen, wenn die anderen Religionen, die Hindus, ein riesiges, rauschendes Fest feiern und die Christen dann dastehen und denken, unsere kleine Gruppe von 5, 6 Leuten, wie arm sind wir, wie klein, wie unbedeutend. Und Jesus sagt, ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich. Du bist aber reich, sagt Jesus. Auch wenn du dir manchmal arm und klein vorkommst, du bist reich, denn du hast alles. Wer Jesus hat, hat alles. Und wer Jesus hat, der hat die Wahrheit. Und wer Jesus hat, der hat das Leben. Ich kenne deine Armut, du bist aber reich. Und die dritte Gefahr für die Treue, das wird beschreibt die Offenbarung oder sagt Jesus hier in dem Sendschreiben an die Gemeinde in Smyrna mit den falschen Juden. Also Juden, die von sich behaupten, dass sie sind, aber sind es in Wirklichkeit gar nicht. Wir kennen nicht den Hintergrund dieser Gemeinde damals in Smyrna, um wen das da ging, was das für Leute waren. Aber es sind offenbar Menschen, die den Deckmantel einer Religiosität oder des Glaubens haben, Christen zu sein oder Juden zu sein, Judenchristen zu sein, das wissen wir nicht. Aber die aus dieser Position heraus die Christen verunsichern, indem sie ihren Glauben verlästern, indem sie sie im Glauben verunsichern, indem sie ihre Art zu glauben lächerlich machen. Das könnten Menschen sein von außen, die keine Christen sind und die Christen grundsätzlich in ihrem christlichen Glauben verunsichern. Oder es könnten Menschen von innen sein, die sich selber als Christen präsentieren, verstehen, sehen und von innen heraus den Christen der Gemeinde den Boden unter den Füßen wegziehen, indem sie die Grundlagen ihres Glaubens in Frage stellen oder lächerlich machen oder ablehnen. Und hier heißt es in der Offenbarung, sie sagen, sie sind Juden und sind es aber nicht, sondern sind die Versammlung des Satans. Also Menschen, die sich den Anschein geben, weiter zu sein, klüger zu sein, besser zu sein, aber in Wirklichkeit auf der anderen Seite stehen. Wissentlich, indem sie das Christsein nur vorspiegeln, oder ohne es zu ahnen, indem sie sich als besonders fromm empfinden, aber in Wirklichkeit das Werk des Teufels betreiben, nämlich der Spaltung und der Verunsicherung und zur Zerstörung von Gemeinden, der Zerstörung der Treue von Menschen zu ihrem Bekenntnis zu Jesus. Viele Dinge, die unsere Treue in Frage stellen, unterminieren, ins Wanken bringen wollen. Wie können wir trotzdem treu bleiben? Wie können Christen auch unter viel schwierigeren Bedingungen, als wir sie hier haben, dem Glauben und Jesus treu bleiben? Jesus gibt ihnen 3 oder 4 Richtlinien mit in seinem Sendschreiben. Das erste, habt keine Angst. Wie ihr das auch empfindet, wie verloren ihr euch auch vielleicht vorkommt, wie weit weg Gott zu sein scheint in manchen Situationen, wie schwach eure Argumente euch erscheinen gegen die anderen. Habt keine Angst, Jesus ist stärker. Das wird hier so ausgedrückt, dass Jesus sagt, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet. Und ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Das, was aussieht, als könnte Jesus nicht helfen, dass nämlich die Christen hier verhaftet werden, ins Gefängnis gesperrt. Zeigt, Jesus ist meine Entscheidung. So schwer es für euch erscheint, aber ich habe das entschieden. Ich sage nämlich, es wird 10 Tage dauern und es hat einen Grund, nämlich, dass ihr versucht, also geprüft werdet. Der Teufel tut es, aber er kann es nicht tun, ohne dass ich ihm sage, wie lange er das tun darf und bis zu welchem Punkt er gehen darf. Also wenn es auch so scheint, als hätte der Feind die Macht und ihr würdet auf verlorenem Posten stehen, so sagt Jesus, doch, ich habe es in der Hand und ich entscheide darüber und ich begrenze es und ich setze die Zeit. Deswegen habt keine Angst, was auch passiert, ihr bleibt in meiner Hand. Das Zweite ist, schaut nicht auf die anderen. Man kann ja manchmal auch neidisch werden auf die Situation anderer und sagen, ja, die haben es gut, bei denen läuft es, denen geht es viel besser. Und manchmal haben Christen auch so ein bisschen Anflüge von Selbstmitleid und sagen, ja, wegen meines Glaubens habe ich die und die Nachteile. Und wenn ich kein Christ wäre, dann wäre manches einfacher. Schaut nicht auf die anderen, schaut nicht auf die, denen es vermeintlich besser geht, sondern schaut auf Jesus und auf das, was er dir schenkt, wo er dir hindurchhilft, wo er dir Kraft gibt, wo er dich trägt und führt auf diesem, deinem besonderen Weg, den er für dich ausgewählt hat. Und wenn er dir Schweres auferlegt, dann weiß er auch, dass es für dich gut ist und dass du das schaffen wirst mit seiner Hilfe. Und das Dritte, lass dich nicht irre machen. Besonders von denen, die schlau reden und die sich besser, die besseren Argumente zu haben scheinen und die das alles anscheinend schon viel besser durchdacht haben. Es geht nicht darum, dass man die besseren Argumente hat. Es geht nicht darum, dass man Dinge besser begründen kann, sondern es geht darum, dass man weiß, auf welcher Seite man steht. Und das Entscheidende ist nicht, dass man mit guten Worten den Glauben und Jesus verteidigen kann, dass man andere in Diskussionen besiegen kann, sondern dass man Jesus lieb hat und dass man sich auf seine Seite stellt. Und wenn jemand den Glauben ins Lächerliche zieht, dann kommt es nicht darauf an, dass ein Christ sagt, das alles widerlegen kann, sondern es kommt darauf an, dass er sagen kann, ich vertraue Jesus und ich liebe Jesus und ich gehöre zu ihm. Und was du sagst, kann ich nicht alles beurteilen und ich kenne die Hintergründe und die Quellen alle nicht, aber ich weiß jedenfalls, dass ich Jesus die Treue halte. Und das genügt eigentlich schon. Ich vertraue ihm und ich bin bei ihm geborgen. Und deswegen schaut auf Jesus. Jesus ist ja nicht einer, der oben im Himmel sitzt und an seinem Kartentisch entscheidet, mit dem wird das passieren, mit dem wird das passieren und mit dem das, wie so ein Schachspieler, der die Figuren hin und her setzt, sondern Jesus hat das ja alles selber durch. Er hat das Leiden durchgemacht bis zum Tod, er hat den Spott ertragen, er hat sich mit keinem Wort verteidigt, obwohl er ganz sicher die Argumente gehabt hätte. Er hat die Armut erlitten, die materielle Armut, indem man ihm alles genommen hat, indem er selbst schon alles hergegeben hat, als er Mensch geworden ist. Und auch die geistliche Armut, dass über ihn geurteilt wurde und entschieden, dass er eben nicht der Sohn Gottes ist und dass er gelästert hat und dass er sich gegen Gott vergangen hat und deswegen hingerichtet werden wird. Das wurde über ihn beschlossen und das wurde über ihn bekannt gemacht und er konnte sich nicht wehren und nicht verteidigen. Jesus, gegen den auch diskutiert wurde, den man fallen stellen wollte, den man widerlegen wollte und den man am Ende, weil man es mit Worten nicht geschafft hat, eben mundtot und überhaupt ganz tot gemacht hat. Schaut auf Jesus, er ist diesen Weg vorangegangen und er wird uns auf diesem Weg mitnehmen, soweit wie es für uns gut und richtig und möglich ist. Er weiß, was er uns zumuten kann und er wird uns so viel Kraft geben, wie wir für diesen Weg brauchen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen durch den zweiten Tod. Jesus ist durch alles hindurchgegangen, sogar durch den Tod. Und deswegen sind wir auf allen Wegen beschützt, weil er mit uns geht, weil er diesen Weg kennt, weil er ihn vorausgegangen ist und weil er ihn mit uns geht. Das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Ich kenne deine Bedrängnis. Weil er tot war und lebendig geworden ist, nimmt er uns mit auf diesen Weg, der durch den Tod führt, zum Leben. Wenn wir heute für die verfolgten Christen in der Fürbitte eintreten, was wir auch sonst machen, aber diesmal als wirklichen Gebetsschwerpunkt, dann ist es unser Anliegen, dass wir für diese Christen beten, dass wir ihnen beistehen, dass wir im Gebet wenigstens einen Teil ihrer Last mittragen und ihnen die Kraft Gottes erbitten und sie nicht allein lassen. Aber zum anderen haben wir auch Anlass, von ihnen zu lernen, was der Glauben wert ist, was sie bereit sind für den Glauben zu geben, wie sie den Wert des Glaubens einschätzen, dass sie sagen, dafür gebe ich alles, meinen Besitz, meine Anerkennung, meine Familie, sogar mein Leben. Und dass wir uns daran orientieren und wieder neu erkennen, was der Glaube wert ist und was wir hier in unserer Situation dafür geben können und bereit sind einzusetzen. Selig sind, die Gottes Wort hören und tun.